BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Fiebig im Studio Nürnberg. Herzlich willkommen am Freitagvormittag. Ja, noch zweimal schlafen und dann ist Bundestagswahl. Darum geht's heute indirekt auch bei unserem Ratsch am Vormittag. Zu Gast ist der BR-Heimat-Experte für Sprichwörter und Redewendungen Rolf Bernhard Essig aus Bamberg. Und wir sprechen heute über die Qual der Wahl und andere Redensarten aus dem politischen Umfeld. Für manche ist es ja ihre erste Wahl am Sonntag, für andere manches Parteiprogramm nur die zweite Wahl und eine Qual der Wahl ist jedenfalls besser, als gar keine Wahl zu haben. Ich freue mich auf das Thema und auf meinen Gast. Herzlich willkommen zu Habe die Ehre heute am Freitagvormittag. Was für geniale Geschichten hinter Wörtern und Worten stecken, das begeistert unseren Redensartenspezialisten Rolf Bernhard Essig aus Bamberg. Diese Liebe zur Sprache wird auch heute zum Vorschein kommen, wenn wir über die Qual der Wahl anlässlich der anstehenden Bundestagswahl sprechen. Rolf Bernhard Essig, habe die Ehre.
Schönen guten Tag, Herr Fiebig.
Am Sonntag haben wir alle die Wahl. Keiner wollte sie da, wo sie jetzt ist unbedingt, auch die Politiker nicht. Aber jetzt ist sie nun mal am 23. Februar, also übermorgen. Wobei es ja eine vorgezogene Wahl ist und auch die Wahlentscheidung kann man ja eigentlich vorziehen. Durch die Briefwahl nämlich. Ist sie dann für Sie genauso relevant, wie wenn man an dem Tag hingeht und sich dort entscheidet und sagt, ich wähle jetzt und lässt das Scheinchen in die Urne fallen?
Sie ist genauso relevant, aber es sind unterschiedliche Dinge, die damit transportiert werden. Indem ich teilnehme und eben zeige, obwohl ich eigentlich keine Zeit habe, nehme ich diese Briefunterlagen und schicke sie, mache ich ja schon klar, dass mir die Wahl wichtig ist. Wenn ich mich selber aber einfinde, dann bin ich als Person auch präsent. Und in einer Stadt wie Bamberg, in der ich lebe, da wird man dann auch begrüßt. Es ist auch ein Viertel, die Wunderburg, in dem ich lebe. Und auch da kennt man mich natürlich. Ich erinnere mich, dass meine Eltern zur Wahl gingen, indem sie sich fast ein bisschen wie zum Theater fein machten.
Man
wusste ja, man wird gesehen und es ist ein staatstragender Akt. Insofern, wenn wir wählen gehen, dann ziehen wir uns auch ein bisschen besser an.
Und wenn man begrüßt wird, heißt es ja auch, man würde vermisst werden, wenn man da nicht persönlich erscheint.
Ja, unbedingt.
Also das würde auffallen.
Die Leute, die dort Wahlhelfer sind, die freuen sich sehr. Ich habe mich auch dieses Jahr eintragen lassen als möglicher Wahlhelfer, wurde aber leider nicht gewählt.
Am Anfang hieß es ja, es wird ganz schwierig wegen der kurzen Zeit, dass man überhaupt genug Leute findet. Und dann hieß es plötzlich, ich glaube vor 2-3 Wochen hatten wir auch einen Beitrag hier bei uns auf BR Heimat aktuell. Es sind weit über Gebühr Wahlhelfer da, komischerweise.
Tja, man täuscht sich beim Wählen eben recht häufig, in dem Fall dann auch. Also das erinnert mich an eine kleine Karikatur, wo ein Mensch, ein Erwachsener vor einem riesen Hörsaal mit lauter Kindern steht und sagt, hallo, ich bin die Lehrerschwemme, ihr seid wohl der Pillenknick.
Oh, auch schön. Das heißt, auch wenn man das Ganze buchstäblich vorher eintütet, ist es auf jeden Fall den Aufwand wert, sich damit zu beschäftigen. Und diese sogenannte Bürgerpflicht, die empfinden Sie selber persönlich gar nicht so sehr als Pflicht.
Es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg. Wir wissen ja alle sehr gut, wie das in Ostdeutschland war und das ist in Westdeutschland ein bisschen besser gewesen. Auch in Ostdeutschland gab es ja eine Wahl und vielleicht können wir da schon eine kleine Redensart einflechten. Mancher sagte in der DDR, wenn es zum Wählen ging, ach, wir müssen falten gehen. Weil ja alles feststand, ging es eigentlich nur darum, den Wahlzettel zu falten.
Letztendlich egal, was drauf stand, oder?
Ja, nicht ganz. Also das hat natürlich die Staatsführung schon festgestellt, wie abgestimmt wurde. Aber was veröffentlicht wurde, das war dann schon klar. Das war immer erste Wahl.
Ein Tag voller Entscheidungen war das aber auch heute schon für Sie und vermutlich auch für mich am letzten echten Werktag dieser Woche, wo Sie und wie Sie aufwachen, ob Sie weiterschlafen oder keines von beiden, Gott bewahre, das hat uns ja locker unser Körper für heute schon mal vorgegeben, da haben wir gar nicht so viel mitentschieden, auch irgendwie wir, aber eben nicht bewusst. Gibt es sowas?
Es gibt nicht so ganz valide Zahlen, die in die Zigtausende an Entscheidungen pro Tag gehen, die wir angeblich treffen. Die allermeisten davon unbewusst. So viel kann man sagen. Wie viele davon unbewusst sind, ist unklar. Aber wie Sie schon andeuten, es ist unglaublich viel, was wir entscheiden. Ziehe ich den linken Socken zuerst an oder den rechten Socken? Oder füttere ich erst den Kater und gehe dann aufs Klo? Oder gehe ich erst aufs Klo und füttere dann den Kater?
Duschen, welches, ja oder nein?
Ja, welches Essen nehme ich? Und das ist unglaublich viel. Es geht schon los und das ist keine kleine Entscheidung. Welchen Fuß setze ich als erstes vor eine Tür? Im alten Rom gab es Türwächter, die darauf aufpassten, dass man nicht mit dem linken Fuß ein öffentliches Gebäude betritt oder mit dem linken ein solches verlässt. Denn das war ein böses Vorzeichen. Und wenn ich sehr schlechter Laune bin, sagt mir sicher jemand, bist du wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden? Mhm. Auch wieder so eine Wahl, die uns nicht so wichtig erscheint, aber von vielen sehr wichtig genommen wird.
Mit dem linken Fuß aufstehen, da geht es ja eben auch tatsächlich los. Man muss nicht mal vor die Tür treten, es geht schon los, wie man aus dem Bett kommt.
Genau, hoffentlich kommt man aus dem Bett oder auch schön natürlich, ein Sonntag im Bett ist gemütlich und nett, wie eine bekannte Sängerin einmal trällerte.
Und Sie können mich auch mal erwischen bei irgendwelchen Faktenchecks auf dem falschen Fuß.
In der Tat, das ist bei Torleuten der Fall. Ich bin selber eine Zeit lang Handballtorwart gewesen in Schulzeiten und weiß, wie das ist, wenn man auf dem falschen Fuß erwischt wird. Es ist ja nicht nur, dass der Ball dann wahrscheinlich ins Tor geht, sondern das Gefühl ist unglaublich, unbeschreiblich. Man möchte unbedingt anders gestanden haben, aber die Massenträgheit ist eben in der anderen Ecke. Man kann überhaupt nichts tun und diese Ausgeliefertheit an die Materie und ihre Schwere, das ist etwas, was sich Nicht-Torleute, glaube ich, gar nicht vorstellen können.
Ja, kann ich teilweise nachvollziehen. Ich war beim Fußball im Unterricht auch immer im Tor, angeblich, weil ich der Breiteste war. Aber ich glaube, ich konnte einfach nicht wirklich gut Pässe und Torschüsse zielen. Und solche Leute landen grundsätzlich im Tor. Das prägt einen.
Ja, ich war auch eher klein und dick und kam so ins Tor, auch weil ich zu faul war zu laufen. Später merkte man dann, dass meine Reflexe auch gut waren und wir wurden, das darf ich vielleicht unbescheiden sagen, Schulmeister, obwohl wir nur die 11. Klasse waren und die anderen teils Vereinsspieler.
Und noch ein Vorteil gab es für uns beide, wir mussten keine Torschlusspanik schieben.
Überhaupt nicht. Also die Torschlusspanik kenne ich von vielen Freundinnen, die das erzählten. Ihre Väter, die meinten das manchmal, wenn sie mit einem nicht geliebten Freund nach Hause kamen und meinten, du hast doch noch Zeit und lass ihn doch mal lieber, wie man in Berlin sagte, lass ihn zischen, gib einen frischen.
Das habe ich noch nicht gehört.
Es gibt nicht nur eine Handvoll, es gibt ein ganzes Land voll. Okay. Also Torschlusspanik natürlich im Ursprung, wenn eine ummauerte Stadt ein Stadttor den Tag über offen hatte, so wurde es abends fest geschlossen und wer dann kam, der kam nicht mehr hinein. Außer er hat ein gutes Trinkgeld vielleicht gezahlt, aber in der Regel musste man dann vor dem Tor kampieren. So wusste man, wenn die Sonne sinkt, jetzt muss ich mich beeilen, damit ich das Tor vielleicht noch offen erreiche und das nannte man dann Torschlusspanik und wurde übertragen auf Männer oder auf Frauen, die ein bestimmtes Alter erreicht hatten und noch immer nicht verheiratet waren, noch immer keine Kinder gekriegt hatten und die dann irgendjemanden nahmen. Und dann sagte man auch, also tu das nicht, das machst du doch nur aus Torschlusspanik.
Trotzdem war er dann oder er oder sie letztendlich doch unter der Haube.
Ja, also die Haube, das ist jedenfalls spannend, indem Sie jetzt beide Geschlechter nannten, haben Sie etwas sehr Richtiges gemacht, denn die Sturmhaube kennen wir ja auch und das ist ein ursprünglich extrem männliches Bekleidungsstück, wohingegen die Haube für die verheiratete Frau nur eine bestimmte Anzahl von Jahrhunderten üblich war. Also unter die Haube kommen hätte man von einem Campen auch sagen können, der jetzt ins Turnier zieht oder in die Schlacht zieht, aber wir kennen das natürlich, dass die Mädchen, solange sie noch nicht verheiratet sind, ihr Haar offen trugen beziehungsweise häufiger in Zöpfen und wenn sie dann die Ehre hatten, verheiratet zu werden, dann landeten sie auf dem 20-Mark-Schein wie Elisabeth Tucher mit einer wunderbaren Haube.
Und da wären wir wieder bei der Kleidung und bei der Mode und bei der Wahl, wo man sich fein anzieht, hatten wir ja zu Beginn unseres Gesprächs ganz kurz erwähnt. Das heißt, was wir anziehen, was Sie heute anhaben und ich, das ist auch eher eine bewusste Entscheidung oder eher was, es lag halt gerade rum und musste noch einen Tag aufgetragen werden?
Es ist eben genau das. Also wir stehen davor und haben im Gegensatz zu früher nicht eine feine Kledage und einmal die Alltagsklamotten, sondern wir haben einen Schrank voll und meine Schublade hat sicherlich 25 oder 30 Paar Socken. Dann zu überlegen, sollen die jetzt farblich passen, dass ich die blauen Socken zum blauen Hemd auch anhabe. Ja, das ist natürlich eine Entscheidung. Die Frage, wie kalt ist es denn draußen? Da ist Sonne, aber gleichzeitig wissen wir, es ist Winter, es ist kühl. Also diese Entscheidung, was zieht man an, die ist so kompliziert zum Teil, dass Georg Büchner einmal in einem Brief schrieb, zuweilen schösse ich mich lieber tot, als die Strümpfe anzuziehen.
Also, es geht um verzwickte Entscheidungen, um die Qual der Wahl heute. Wir haben uns so ein bisschen in die Richtung warm geredet. Ich weiß nicht, wie mir ist. Mal will ich fröhlich, frisch und klar, mal langweilig und mürrisch sah, haben wir da gehört. Mal möchte ich unter Menschen sein, mal blieb ich auch ganz gern allein. Also auch wieder wichtige Fragen des Lebens, die solche Entscheidungen, wie wir sie schon angeschnitten haben heute, erforderlich machen.
Unbedingt und gerade Entfladungen. Entfladungen, da ist ja das Freilandmuseum.
Genau.
Und da kann man lernen, wie wichtig Entscheidungen gerade für die Bauern auch waren. Und natürlich durften die selten so nach Stimmung entscheiden, wie das jetzt in dem Lied der Fall war. Die durften nicht Maulaffen feil halten, wie man ja auch sprichwörtlich sagt. Und kaum jemand wird wissen, dass Maulaffen eigentlich Beleuchtungskörper waren.
Okay.
Aber das kann man bei einer anderen Sendung vielleicht auch klären.
Nein, das interessiert mich jetzt. Natürlich müssen wir das klären.
Ach so. Ja, Maulaffe kommt eigentlich aus dem norddeutschen Sprachgebrauch, vor allen Dingen aus dem niederdeutschen. Und es war eine Art plump geformter Kopf mit einem breiten, offenen Maul. Und dort hinein in diesen Ton-Lehmkopf, der gebrannt war, sehr billig hergestellt, da konnte man ein Brettchen schieben, das dadurch in einer waagrechten Position fixiert war. Und dieses Brettchen hatte ein kleines Loch und dort hinein kam ein harzreicher Kienspan. Und dieser Kienspan wurde angezündet und diente als Beleuchtungskörper und hat die Stube für eine Viertelstunde, für 20 Minuten ungefähr beleuchtet. Er war sehr viel günstiger, als es Kerzen waren. Mhm. Und dieser Halter für die Kienspäne hieß deswegen Maulaffe, weil es eigentlich eine Bezeichnung war, die hieß Mulape. Also das offene Maul eigentlich.
Mhm. Und, in der Mundart.
Mhm. Genau, und das hat sich dann vom niederdeutschen Mul für Maul und Ape für offen entwickelt zum Affen. Denn wir wissen ja auch, dass Ape im Englischen Affe heißt. Also deswegen war diese Überlegung, man nennt Maulaffe das Ganze, gar nicht dumm. Und wenn jemand wie ich manchmal begriffsstutzig dasteht, sich nicht bewegt und das Maul vor Staunen offen ist, dann sagt man, du hältst wohl Maulaffen feil, weil man selber so ähnelt diesem kleinen Tonkopf mit dem breiten offenen Maul und weil man nichts tut und so staunend und dumm dasteht, als würde man sich selbst als Ware anpreisen.
Mhm. Da war das Design seiner Zeit voraus, weil ich wollte mir neulich eine neue Lampe kaufen. Tatsächlich habe festgestellt, Affen, die Glühbirnen halten, sind momentan total in.
Ui.
Also entweder der sie so in die Hand hält oder von oben runter oder an einer Glühbirne hängt. Also Affen und Lampen sind gerade total trendy, wie man so sagt.
Das habe ich noch nie gesehen. Müssen Sie mir unbedingt mal einen Link schicken oder ich schaue selber nach. Also Affen, die beleuchten, das ist großartig.
Moderne Maulaffen. Das Stückle vorhin endete ja auch etwas gesundheitspolitisch. Ich möchte gern schlank und mager sein, doch essen, trinken, das schmeckt fein. Das ist ja auch so eine tägliche Entscheidung. Ernähren wir uns überhaupt? Ernähren wir uns gesund? Und wenn dann regional oder lokal? Also da sind ja auch viele Wahlen pro Tag oder pro Essensvorgang damit verbunden.
Es fängt schon damit an, wie groß ist mein Bissen, den ich in den Mund stecke. Also manchmal sind ja die Augen größer als der Magen. Und das ist so faszinierend, wenn man sich das wirklich mal überlegt, wie oft diese Wahl vor einem steht und wie oft man weiß, was richtig ist, es aber nicht tut. Es gibt in verschiedenen Kulturen ein sehr schönes, immer ähnliches Sprichwort. Im Rumänischen heißt es, tu, was der Pfarrer sagt. Nicht, was der Pfarrer tut.
Ja.
Das heißt, er weiß schon, was richtig ist. Der Rat des Pfarrers bleibt richtig, auch wenn er, das Fleisch ist schwach, sich nicht dran halten kann. Und das macht es eben auch klar. Man predigt Wasser und trinkt Wein. Und also da gibt es unglaublich viele Sprichwörter, die klar machen, dass wir etwas wissen, aber nicht bewältigen können, dass wir zu schwach sind, die guten Entscheidungen zu treffen. Es gibt unglaublich viele Geschichten, Mythen, Märchen, Herkules am Scheideweg oder Herakles am Scheideweg, das ist so eine Geschichte, die immer wieder im Schulunterricht auch verwendet wurde. Da steht dieser Heros, dieser Held als ganz junger Mann und er steht an einem Scheideweg und eine sehr hübsche Frau sagt ihm, geh doch zur Linken und das wird ein wunderbares, lockeres, herrliches, schönes Leben und alles wird prima sein, du musst nichts tun und es wird herrlich bequem. Und auf der anderen Seite steht eine etwas mürrischere Frau und sagt, also wenn du meinen Weg wählst, der wird sehr hart werden, der wird anstrengend sein, er wird dich immer fordern, verletzen und du wirst oft ihn verfluchen, aber am Ende wird dir Unsterblichkeit winken. Und ja, er entscheidet sich für den Unsterblichkeitsweg und stirbt in der Tat wirklich sehr, sehr schmerzreich, nachdem er aber sehr viele herkulische Taten vollbracht hat. Er hat die richtige Wahl getroffen und wir kennen das aus der Bibel ganz genauso, dass breit und einfach und bequem der Weg zur Hölle ist und steinig und dornig der Weg ins Himmelreich.
Wobei er vermutlich so alt geworden ist, dass irgendwann mit einem Ableben nicht mehr zu rechnen war und die ewige Unsterblichkeit ist ja sowieso doch in der Diskussion, ob das so wünschenswert ist, tatsächlich unsterblich zu sein, wenn alle um einen herum dann wegsterben.
Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Karl Valentin war, der sagte, die Unsterblichkeit ist nicht jedermanns Sache. Es könnte auch Kurt Schwitters gewesen sein, der meinte, ewig währt am längsten, womit er zweifellos recht hat. Aber genau, was Sie sagen, das merke ich mit meinen fast 62 auch schon. Es sterben zunehmend Menschen in meinem Umfeld. Es werden zunehmend Menschen ernsthaft krank. Und so ist eben auch diese Wahl, möchte ich denn ewig leben oder nicht, eine ganz interessante, selbst wenn man die Gelegenheit hätte, wollte man das denn? Man würde ja zunehmend zu einem Fremden, was man sowieso, wenn man älter wird, auch wird. Und diese Art des ewigen Lebens, das ist schon auch in vielen, vielen Dingen und Geschichten drin. Wir kennen Randers Acker, ewig leben, das ist ja so eine Weinlage. Wir erinnern uns vielleicht auch an die entscheidende Schlacht, bei der alte Fritz seine Soldaten anherrschte. Hunde, wollt ihr ewig leben? Also jetzt mal rinn in die Schlacht und dann werdet ihr schon sehen. Gut, er war auch nicht unmutig, aber das sind dann Entscheidungen, die gewaltig existenziell sind und wir können nicht mal entscheiden, dass wir ewig leben wollen, aber dass wir gesünder leben wollen, das ist ja doch was Schönes und ich las gerade über jemanden, der immer ein unordentliches Zimmer hat und sagte, das sei aber doch so schön, weil man dauernd sähe, wie schön es aussehen könnte, wenn es ordentlich wäre. Wohingegen, wenn es ganz ordentlich wäre, ja die Gefahr bestünde, dass es sehr bald nicht mehr so schön aussehen könnte.
Da müsste man, glaube ich, den Werner Ticke Küstenmacher dazu nochmal einladen. Ja. Der hat wieder ein ganz neues Buch, aber zu einem ganz alten Thema geschrieben, nämlich Simplify Your Life und ob dieses Aufräumen und Ordnung halten tatsächlich so wichtig ist, anscheinend schon, dass man da wieder ein neues Buch darüber schreiben muss. Wobei der Gesundheitsaspekt, und das war das letzte Mal, wo ich nochmal Bezug nehme auf die singenden Maulaffen aus Fladungen. Zuletzt habe ich den Doktor gefragt und der hat es mir ins Gesicht gesagt, dass das nur menschlich ist. Nun weiß ich, wie mir ist. Also dieses Entscheiden müssen oder auch die Entscheidungsschwäche ist menschlich und wir dürfen sie auch mal zulassen und auch mal keine Entscheidung treffen.
Das ist schwer und wir sollten uns klar machen, dass keine Entscheidung zu treffen ist, eine Entscheidung ist. Denn wir sind ja hier in der Wallensteinstraße und Wallenstein ist einer, der zumindest im Schillerschen Drama sehr, sehr lange sich alle Eventualitäten offen halten möchte. Er möchte die Entscheidung herauszögern, um dann die allerbeste zu treffen. Aber am Ende, da verpasst er die Sternenstunde, wie sein Astrologe es ihm sagt, und er wird dann ermordet sogar, weil er sich nicht entschieden hat und nicht kapiert hat, nicht verstanden hat, dass Nichtentscheiden auch eine Entscheidung ist. Und die in dem Fall fatal und tödlich.
Und demzufolge, wenn wir nochmal auf unsere Bundestagswahl am Sonntag denken, das Nichtwählen ist dann auch eine Entscheidung.
Unbedingt. Also das ist eben klar, das ist, wie Wittgenstein meinte, man kann nicht nicht kommunizieren. Indem ich etwas sage, tue oder nichts sage und tue, dauernd teile ich, soweit ich nicht ganz alleine bin, irgendjemandem damit etwas mit, willentlich oder auch unwillentlich. Das ist fatal, aber auch wunderbar, denn wir haben ja die Möglichkeit, das bewusst zu tun, zumindest in vielen Fällen. Also es gibt da noch eine neurologische Spitzfindigkeit, dass uns das Hirn zuweilen vorspiegelt, wir entschieden etwas. Man kann aber feststellen, dass bestimmte Bewegungspotenziale bereits unbewusst angestoßen wurden, dem Großhirn aber vorgespiegelt wird, dass es sich entschieden habe, diese zu tun. Das führte dann mal zu der Behauptung, wir hätten überhaupt keine Willensfreiheit. Das ist dann wieder auch nicht richtig. Aber es ist schon spannend, dass uns das Hirn zuweilen, damit wir uns freuen, Willensfreiheit vortäuscht.
Dr. Rolf Bernhard Essig ist heute zu Gast und wir sprechen über Redensarten und über Sprachbesonderheiten, was die Wahl und die Qual angeht, wobei rechts und links ja auch politisch so eine Grundsatzentscheidung zu sein scheint zumindest.
Ja, und interessanterweise kennen wir im Alltag ja rechts und links auch sprichwörtlich in vielen, vielen Zusammenhängen. Jemanden linken oder jemand hat zwei linke Daumen und ähnliches. Das bezieht sich darauf, dass die meisten statistisch gesehen Rechtshänder sind und alles Linke deswegen als etwas weniger geschickt oder weniger gut bewertet wird. Rechts dagegen ist eben auch vom Wort her mit dem Rechten oder dem Recht durchaus verbunden und steht deswegen ja auch für was Gutes. Und das ist schon ganz spannend, dass die Parteien sich trotzdem so bezeichnet haben. Aber es ist ein historischer Grund in der Konstituante, nein, das ist jetzt mein Französisch, also in der Versammlung, die man 1789 einberief, um eine neue politische Ordnung in Frankreich einzurichten. Da saßen die, die eher auf der Seite des Königs waren, die Adligen, dann auch die Geistlichkeit, die Herrscherrechte hatte, auf der rechten Seite und links saßen die eher Bürgerlichen, die eine Neuerung gerne wollten. Und als das in das Ballhaus verlegt wurde, wurde es noch deutlicher, diese Gegenüberstellung, die sich dann auch relativ schnell übrigens differenzierte in noch weitere. Aber es war diese grundsätzliche Entscheidung, die in Frankreich später 1820 nochmal aufgenommen wurde, dass ein Parlament ein bisschen auch sich an dem englischen Unterhaus orientierend so aufteilte, dass jemand, der links saß, eher für eine Veränderung war, jemand, der rechts saß, eher für das Bleiben, das Konservative stand. Und von dort aus hat sich das dann in alle Welt verbreitet. Ich bin sehr, sehr unglücklich, muss ich sagen, dass heute rechts für rechtsradikal steht. Die Omas gegen rechts sind wunderbare Menschen. Ich finde großartig, was sie tun. Aber eigentlich sind es besser die Omas gegen Rechtsradikale, denn Rechte sind meines Erachtens die, die im Parlament zu Recht sitzen und Konservative sind. Also früher hatte man mal gesagt, jemand wie er in der CDU, CSU ist, der ist ein Rechter, aber warum auch nicht? Und jemand, der in der SPD war, das war dann eben ein Linker und die FDP, die war dann in der Mitte. Und damit hatte man ein Parlament. Aber heute ist vielleicht auch ein bisschen, muss man sagen, wegen der Rechten, die die Linken gerne in eine sehr extreme Ecke gestellt haben und gesagt, das ist die fünfte Kolonne Moskaus, also fast schon Kommunisten, was sie ja nicht waren. Da hat man dann schon das Links für linksradikal hingestellt und durch den Terrorismus noch mehr in den 70er Jahren. Spätestens da war dieses austarierte System schon nicht mehr korrekt. Und heute ist eben links, linksradikal, rechts ist rechtsradikal, alle wollen in die Mitte. Aber so kann ein Parlament nicht funktionieren, meines Erachtens. Ich befürchte nur, es ist zu spät, um diese klare Bewertung aufzuweichen. Ich versuche es trotzdem ein bisschen Sisyphus-artig und das ist eben meine Wahl zu sagen. Ich möchte gerne, dass jemand, der sich rechts fühlt, auch demokratisch rechts so bezeichnet werden kann, als ein Konservativer. Nicht, dass es wie in Kanada ist, da gab es die Progressive Conservatives. Und da fragt man sich auch, das ist ein Widerspruch in sich. Aber die hatten mal einen Premierminister, Brian Mulroney.
Sprich, wenn man zu Radikalinski-mäßig wählen würde, würden Sie einen dann zu Recht weisen und nicht zu Link weisen.
Genau, genau, genau. Wobei ich die Linke schon auch sehr mag und überhaupt das Linke ist ja auch etwas Schönes. Also ich, die Frau zur linken Hand, die Morganaz-Ehe gab es ja auch einmal und das Linke hat mich immer angesprochen. Ich bin jetzt kein Linkshänder, aber ich fand es faszinierend, wie oft das auch in Titeln, die teils sprichwörtlich wurden, vorkommt. Von Leonhard Frank, der in Würzburg geboren wurde, selber auch schon einen schönen fränkischen Namen hat und das Ochsenfurter Männerquartett geschrieben hat, was auch wieder so schön unterfränkisch ist. Der schrieb einen Roman, der sehr autobiografisch ist und der hieß Links, wo das Herz ist. Und das wissen wir alle und man kennt diese vielen, vielen Elternsprüche, die sagen, ja, in der Jugend muss man eigentlich links sein, aber wenn man Kommunist ist mit 50, dann ist man auch nicht ganz zurechnungsfähig. Mhm. Also ich bin aber in vielem der Meinung und weiß es auch von Freunden, Marx gelesen zu haben, ist keine schlechte Idee, denn in ganz vielen Bereichen geht es immer noch um das Geld. Und es ist gerade bei der Wahl Krieg oder Frieden auch eine ganz spannende Frage. Wer hat denn etwas davon? Und ein Freund, der in Poltawa ist, dort für die Neuzürcher Zeitung schreibt, der dort lebt seit 7 Jahren, der hat ganz früh schon gesagt, es geht um Bodenschätze. Und selbst Generäle meinten, nein, das geht doch nicht darum, das ist ein beleidigtes Männchen, dieser Putin, das ist Großmachtstreben. Ja, schon auch. Aber es sind wahrscheinlich, und das ist jetzt wirklich von der Zahl her so, mehrere Billionen an Werten dort im Boden, im Donbass. Und diese Wahl für diesen Krieg ist eben auch eine gewesen, um mehr Bodenschätze, um mehr Geld zu bekommen und damit die EU diese Bodenschätze nicht bekommt. Also ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber in dem Fall ist es wichtig, dass man linkes Gedankengut, nämlich wie funktioniert Kapitalismus, durchaus auch mal mit im Hinterkopf behält.
Naja, der amerikanische Präsident hat ja zumindest eine Anfrage gestellt, ob er denn vielleicht als Gegenleistung zu seiner Unterstützung der Ukraine an den Bodenschätzen teilhaben kann. Sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Ja. Ob dem Rechnung getragen wird, das ist auch eine Qual der Wahl, die Ukraine wahrscheinlich selber treffen müssen.
Und bei den Farben, die da ja auch eine große Rolle spielen, ist es auch sehr, sehr spannend, dass die Linken sich sehr früh mit Rot identifizierten. Das liegt an den Jakobinermützen der französischen Revolution. Die Jakobiner waren ja letztlich schon wieder die Extremisten, aber deren rote Mützen, die waren faszinierend, die fanden alle toll und so ist das Rot geblieben. Beim Schwarz, das wir in der Bundesrepublik mit den Konservativen, mit der CDU und CSU verbinden, ist es interessanterweise in anderen Ländern gar nicht so. Und wir wissen, Schwarz steht auch für was ganz anderes. Mussolini hatte seine Schwarzhemden, die SS hatte schwarze Uniformen und der schwarze Block, das sind dann wieder die Anarchisten. Das ist also eine Farbe, die viel, viel mehr Bedeutungen hat als jetzt das Rote. Und auch in den sprichwörtlichen Redensarten ist es ja auch so, du kannst dich schwarz ärgern. Das ist natürlich nicht so schön. Und viele, die sich als Schwarze in Deutschland bezeichnen, die meinen ja, es sei rassistisch und gemein. Und wieso sollte man denn Schwarzfahrer so nennen sollen? Aber ich vermute, dass auch diese Leute gerne schwarze Zahlen schreiben.
Und gelb vor Neid, das hat aber nichts mit der FDP zu tun.
Nein, nein, das ist wesentlich älter. Es ist diese ungesunde Gesichtsfarbe, die von zu viel Galle herkommt. Und man hat die Galle und den Neid miteinander in Verbindung gebracht. Und so ist es ja auch, dass in der Säftelehre die Galle als gelber Saft bezeichnet wird und ein Temperament kennzeichnen soll. Auch diese gelbe Farbe für die Liberalen ist in anderen Ländern nicht unbedingt der Fall. Und gelb ist sowieso nicht so häufig in den Redensarten zu finden. Das ist spannend. Also rot und schwarz und grün natürlich oder blau, das Blaue vom Himmel herunterlügen. Aber eine Fahrt ins Blaue ist dann wieder schön. Und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht etwas so vereindeutigen. Und da sind wir wieder bei dieser Wahlmöglichkeit. Das ist so ungeheuer, was wir in einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung für Freiheiten haben. Und selbst die, die sich unglaublich darüber aufregen und von den Systemparteien faseln und dass die Medien alle gleichgeschaltet werden, wären, die machen sich auch nicht klar, was sie alles sagen dürfen. Und wenn in meinen Redensartenprogrammen jemand sagt, dürfen wir das noch sagen? Jetzt ist aber Polen offen, das machen wir bis zur Vergasung. Das dürfen wir dann nicht mehr sagen. Oder sage ich, naja, sie dürfen das natürlich sagen, aber leben Sie einfach mit den Folgen, seien Sie ein bisschen mutig. Wenn Ihnen das so wichtig ist, dann sagen Sie es und vielleicht schauen Sie auch mal nach, wo kommt das her? Darf man das wirklich sagen oder nicht? Was wäre verletzend für jemanden, was nicht? Also ich war erschüttert, als der bayerische Staat eine Ausstellung Stadtluft macht frei absagte vom Titel her und sagte, das geht so nicht, weil das zu sehr an Arbeit macht frei erinnert, was ja im KZ Buchenwald als Lagertorinschrift zu sehen war. Mhm. Und da muss ich sagen, Stadtluft macht frei ist großartig, gerade für die Wahlen, um die es ja heute auch geht, zeigt das die Leibeigenschaft, die sonst jemandem drohte, die war durch die Aufnahme in eine Bürgerschaft durch die Einbürgerung auf einmal weg. Ich konnte wählen. Stadtluft macht frei. Das ist doch großartig. Ich bin ganz, ganz der Meinung des 19. Jahrhunderts, dass bei der Mayerschen Bibliothek aus Hildburghausen sagte, Bildung macht frei. Oder Knowledge is Power, also Wissen ist Macht. Bildung macht frei, in der Tat. Je mehr ich weiß, auch von anderen oder von anderen erfahre, umso freier bin ich. Und das ist eigentlich etwas, was wir uns bei so einem Wahlsonntag, der dann bevorsteht, ja in 2 Tagen, auch klar machen können. Großartig eigentlich, dass wir das alles dürfen. Und wie viele Parteien da sind. Ich finde es sehr, sehr schade, dass bei den Statistiken man nicht all die Kleinen auch mal dabei hat. Ich würde gerne wissen, wie viel haben denn die bibeltreuen Christen bekommen oder die Verjüngungspartei? Das ist doch spannend und das sind keine verlorenen Stimmen. Das sind Leute, die finden das eben sehr wichtig. Die sollte man auch ehren.
Wenn wir unseren Abschnitt über die Farblehre noch abschließen wollen, ich meine, wenn man sich nicht unentscheidet und bei der Farbe blau bleibt, dann ist man eben heute blau und morgen auch blau. Auf der anderen Seite die Entscheidung zwischen der roten und der blauen Pille, die kann durchaus lebensentscheidend sein.
Unglaublich, dass sich das mal als Sprichwort durchsetzen würde und es ist international bekannt. Ich glaube, nicht alle wissen, dass es aus Matrix kommt, aus diesem Film der Wachowski-Brüder, die jetzt die Wachowski-Schwestern sind. Ein grandioser, revolutionärer Film, in dem einem klar gemacht wird, in einer ganz spannenden, wichtigen Situation, wenn du jetzt diese Pille nimmst, die rote Pille, dann wirst du auf einmal die Wahrheit erkennen und wissen, was ist Wahrheit. Und wenn du die blaue Pille nimmst, dann kannst du weiter leben in einem ganz bequemen Leben, so wie es halt ist. Und er muss dann eben entscheiden, will ich wirklich die Wahrheit wissen oder will ich es nicht? Und als er dann die Wahrheit erkennt, merkt er, dass man eigentlich nur von Maschinen wie eine Art Vieh gehalten wird. Die ganze Menschheit ist nur noch wie Vieh. Und er versucht dann eben, einen eigenen Willen, ein eigenes Leben zu finden, ein mutiges Leben. Diese Entscheidung ist allerdings eben eine, die zu vielen auch doofen Dingen führte. Also in der Männlichkeitsbewegung, die in extremer Weise sich als männlich geriert, da ist die Behauptung, wir lebten in einer Welt, in der die Feministen die Männer fast schon entmannt hätten und man sollte also jetzt die bewusstseinsschaffende Pille endlich mal nehmen und nicht in dieser bewusstseinseinlullenden Weise weiterleben. Also wie auch da, man kann so eine Redensart liberal, geistreich, aufklärerisch sehen oder wieder reaktionär und dämlich, wie ich es finde, spannend.
Komisch, dass die bekannteste Potenzpille auch, glaube ich, blau gefärbt ist.
Also, unglaublich.
Hab ich gehört. Ja. Habe die Ehre auf BR Heimat mit Tom Viehweg. Die erste Stunde geht ihrem Ende entgegen mit meinem Gast, dem Sprach- und Sprichwortexperten Dr. Rolf Bernhard Essig aus Bamberg. Was für geniale Geschichten hinter Wörtern und Worten stecken, das begeistert ihn ja schon lange. Diese Liebe zur Sprache treibt bei Rolf Bernhard Essig außergewöhnlich bunte Blüten. Manchmal sind das auch die sogenannten Mauerblümchen. Ob es die tatsächlich gibt in der Botanik und was sie im menschlichen Bereich tatsächlich mit der Wahrheit Wahl zu tun haben, nämlich in dem Fall mit der Damenwahl beim Tanzen. Das werden wir klären. In der zweiten Stunde habe die Ehre nach den 11 Uhr Nachrichten, genauso wie wir auch den eigentlichen Begriff, um den es heute hauptsächlich geht, nämlich die Wahl, näher beleuchten, wo er herkommt, dass er auch vom Wortsinn her etwas mit dem Wollen und damit auch mit dem Willen zu tun hat, der wiederum auch in Verbindung mit der Willkür steht, Pflicht und Kür, also da steckt viel drin.
BR Heimat, habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Fiebig im Studio Nürnberg. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde unseres Vormittagsratsches. Kurz entschlossen haben wir die Sendung unter das Motto Bundestagswahl und Qual der Wahl gestellt. Also das war keine Bauchentscheidung, sondern geplanterweise und vernunftgesteuert. Und da wären wir auch schon bei den Entscheidungen für oder gegen etwas. Am Sonntag Bundestagswahl, der Klassiker in Sachen Qual der Wahl. Sie haben sich schon entschieden für das Hören von BR Heimat, habe die Ehre. Und auch ich habe mich ganz bewusst entschieden, hier zu sitzen, diese Sendung zu gestalten, zusammen mit Dr. Rolf Bernhard Essig, unserem Experten für Sprache und gesprochenes Wort. Und die Maria Bauer hat uns die passende Musik zum Thema ausgesucht. Gerade bei den Parteien hat man ja oft die Wahl zwischen den Parteiprogrammen, aber auch den Parteifarben. Und kurz vor der Bundestagswahl geht es bei uns in Habe die Ehre heute um die Wahl. Manchmal auch das Zerrissensein zwischen zwei Entscheidungen. Der BR-Heimatexperte für Sprichwörter Rolf Bernhard Essig ist heute bei mir zu Gast. Und alles in Butter oder alles in Essig. Heute habe ich mich für den Essig entschieden. Herr Dr. Essig, unser Experte für Sprache und gesprochenes Wort. Vielleicht sollten wir dieses Wort Wahl auch noch mal kurz in den Mittelpunkt unseres munteren Gesprächs stellen, heute unseres Ratsches am Vormittag. Was ist eigentlich das Wort Wahl? Wo kommt es her? Mit dem Walfisch natürlich hat nichts zu tun, dann wäre das Haar, das Ungesprochene, das Thema. Aber weiß man was, wo das Wählen und das Wort Wahl eigentlich überhaupt herkommt ursprünglich?
Ja, das ist... Darf ich vielleicht auch mal sagen, ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich recherchiere ja auch in Quellen, die andere fleißige Menschen vor mir schon geschrieben haben, aufgeschrieben haben. Es gibt im Netz eine Seite, die ich allen Hörern sehr empfehlen kann und den Hörerinnen erst recht. dwds.de, das Wörterbuch der deutschen Sprache, ist dort online. Und da finden wir, dass das Wählen mit dem Wollen zu tun hat. Und das ist natürlich auch ganz schön, dass also der Wille damit auch verbunden ist. Der Wille ist ja auch wieder dasselbe Wort. Und indem ich also etwas will, kann ich ja in eine Richtung gehen oder in eine andere. Und das führt dann eben zu diesen verschiedenen Dingen wie wollen oder dann eben auch wählen, indem ich sage, mein Wille geht in die Richtung, mein Wille geht in die andere Richtung. Und dann eben auch überraschenderweise bis hin zur Willkür. Das ist so unglaublich und doch schön. Wir kennen das ja, das ist die reine Willkür, sagen wir häufig. Und es ist aber so, dass da einerseits der Wille drin steckt, das können wir erkennen, und andererseits die Kür. Die Kür ist im Pflichtprogramm, Kürprogramm des Eislaufs und bei Tanzen natürlich ganz, ganz häufig zu hören. Küren heißt denn eben auch wählen. Die Kurfürsten kennt man vielleicht noch. Das Männerchenlaufen gibt es ja hier in Nürnberg in der Frauenkirche. Und die Willkür war eigentlich eine Situation, in der man freien Willen hat, in dem man die Situation hat, frei wählen zu können. Der Staat, die Obrigkeit, hat das aber nicht. Die muss auf Sachentscheidungen beruhen, was sie tut. Die darf nicht willensfrei sein. Und ein Staat, der das trotzdem macht, der benutzt eben dann Willkür. Und von dort aus hat sich das zu so einer Art von Bezeichnung entwickelt, dass jemand macht, was er einfach will, obwohl er es nicht darf. Mhm. Und das ist dann schon sehr, sehr besonders und überraschend. Und bei meinen Recherchen für solche Sendungen ist es ja so, dass ich am Anfang eine Grundidee habe und dann merke ungeheuer, was da alles so drinsteckt. Also das mit den Kurfürsten führt mich in mein Studium zurück, der Geschichte und Herrn Zimmermann, dem ich ewig dankbar sein werde, aus vielen, vielen Gründen. Aber es ist eben auch so, dass diese diese ganze Wahlgeschichte, das Kür-Problem. Wir hatten gerade die Eistanz-Europameisterschaften gesehen und diese Kür der unterschiedlichen Paare zu betrachten, das war ganz, ganz spannend. Die durften eben in diesem Programm auswählen, welche Übungen sie wie verbunden haben. Im Gegensatz zur Pflicht, im Pflichtprogramm steht eben ganz, ganz klar, was wie gemacht werden muss. Und das ist im Alltag längst sprichwörtlich geworden. Also wenn eine bestimmte Sache jetzt einfach mal gemacht werden muss, dann sagt man, also jetzt, das ist Pflicht. Um die Kühe kümmern wir uns später. Aber manchmal heißt es auch, oh, was du jetzt gemacht hast, das war die Kühe. Also das geht ja weit über das hinaus, was du einfach nur machen musstest. Und da ist eben auch aus dem Sport, aus dem Eissport oder aus dem Tanzsport das in den Alltag eingewandert und finde ich auch ganz, ganz schön und ja, tolle Entwicklung.
Wenn wir jetzt vom Eistanz zum normalen Tanz gehen, zum Gesellschaftstanz, da ist es ja auch so, dass die Dame manchmal die Wahl hat, aber sobald man ihr das sagt, jetzt ist Damenwahl, in dem Moment wird es zur Pflicht. Sie muss sich jetzt entscheiden.
So habe ich es nie gesehen, aber genau so ist es. Ich empfand als Herr in der Tanzstunde es als unglaublich kompliziert. Ich fand das grässlich. Ich war gar nicht so unfroh, wenn es dann mal Damenwahl hieß. Denn man merkte ja in der ersten Stunde, dass alle auf die schönsten Mädchen dazu stürmten oder die, die als schönste galten. Und das gab dann einen schrecklichen Knäuel. Und die anderen, die dann als Mauerblümchen, wie man früher sagte, am Rand saßen, das war natürlich auch traurig anzusehen. Also das war dann schön, wenn das mal umgedreht wurde, aber es war natürlich auch ungerecht, weil es so selten passierte. Und gleichzeitig wissen wir, und das hat man in der Biologie, in der Schule ja schon gelernt, dass im Tierreich sehr, sehr häufig es die Damenwahl ist, also bei der Sexual Selection, wie man auch im Englischen sagt, da sind es eben die Damen, die den Paradiesvogel nehmen, der das allerprächtigste Gefieder hat. Und das führt dann auch zu sehr, sehr unterschiedlichen Gestalten von Männchen und Weibchen. Da ist es ja so, dass die Männchen oft die prächtigeren sind und die Weibchen, weil sie auch bei der Brutpflege häufig unauffällig sein müssen, sehr graumäusig fast dagegen ausschauen.
Im Insektenbereich allerdings dann tragischerweise oft diejenigen, die dann gefressen werden, auch noch am Schluss.
Zuweilen, ja. Also sagen wir männlichen Menschen nehmen das besonders wahr, aber es kommt so häufig nicht vor. Also es kommt bei Spinnentieren vor, bei der Gottesanbeterin, aber die Regel ist es, weiß Gott, nicht. Es ist also, man muss da nicht Angst haben. Bestimmte Redensarten sind auch zum Glück ausgestorben. Also in Ulm sagte man angeblich lange Zeit, wenn man eine hässliche Frau zum Tanzen auffordern musste, den Rochen aus der Bank ziehen.
Ui, das klingt wirklich nicht charmant.
Nee, ist auch das einzige Sprichwort oder die einzige Redensart, wo der Rochen vorkommt.
Mhm. Vielleicht schmeckt er gut wenigstens, wenn er schon nicht so gut aussieht. Aber egal, ob jetzt Damenwahl oder Herrenwahl, zum Tango gehören halt zwei.
Ja, das hat Ronald Reagan unglaublich bekannt gemacht, als er Gorbatschow aufgefordert hat zum Tanz, jedenfalls politisch gesehen. In den USA war das schon länger ein Sprichwort, eigentlich ein geflügeltes Wort aus einem Schlager, wo es genauso hieß, it takes two to tango. Und im Englischen, da hat man diese vielen schönen T, it takes two to tango. Und das blieb sehr, sehr haften. Und als das Reagan dann sagte, um zu Abrüstungsverhandlungen, das muss man auch mal sagen, bei allem, was man an Reagan nicht schätzen kann, zu führen, da ist ja eine Tanzmetapher etwas ganz Schönes. Also man freute sich ja, wenn Politiker oft öfter miteinander tanzten, anstatt dann den heißen Tanz auf dem Schlachtfeld zu wählen. Also von daher ist dieses geflügelte Wort eins, das ich sehr, sehr schätze. Und ich bin einer, der beim Tango nie über das hinauskam, was Pflicht ist. Das sieht so toll aus, aber ich kann es leider nicht. Es gibt großartige Filme, also The Tango Lesson beispielsweise, kann ich sehr empfehlen.
Der letzte Tango.
Der letzte Tango von Paris, ja, da kommt der Tango selber nicht so vor, aber bei der Tango Lesson dann eben doch. Das ist Pablo Verón, der dort Tanzlehrer ist und Sally Potter als Tänzerin und Regisseurin. Also auch das filmisch großartig und überhaupt der Tanz und die Wahl, was man da macht. Ich sage ganz oft, es ist genauso falsch, wenn beide führen, wie wenn beide sich führen lassen. Mhm. Und so ist das im Leben eben auch eine schöne Metapher für diese Wahl. Und die ist ja eine ganz, ja, existenzielle und schöne im Flow. Man spricht ja nicht darüber, was macht man jetzt, aber in einem Paar, das sich sehr gut versteht, da merkt man, das ist nicht nur der Mann, das ist nicht nur die Frau, das ist eben eine Entität, eine Daseinsform höherer Art. Und das ist ein großes Glück, wenn man diese Wahlfreiheit spürt, die in jedem Moment neu ist und in jedem lebendig auch. Großartig.
Auch zu einem guten Gespräch gehören zwei Leute. Das macht mir so Spaß, mit Ihnen zu ratschen. Und als Kürfrage zu unserem jetzigen Abschnitt, Gesprächsabschnitt, wo es um das Tanzen geht. Sie haben das Mauerblümchen erwähnt. Das gibt's in der Pflanzenwelt tatsächlich?
Es gibt sehr viele Mauerblümchen. Also vor gar nicht so langer Zeit sah ich den, jetzt muss ich kurz überlegen, Huflattich wachsen, der ja gerade in diesen Tagen sich an Mauern zeigt. Die Mauern erwärmen sich durch Sonne, wie sie die letzten Tage auch herrschte. Und da können dann solche Blumen plötzlich aufwachsen und gelb erstrahlen und zeigen sich als Mauerblümchen. Also es ist keine eigene Art, sondern das sind einfach viele, die da wachsen. Der Mauerpfeffer und viele weitere. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel auch dafür, dass gerade die Mauerblümchen ungeheuer schön sein können und dass man sich um die viel, viel mehr kümmern sollte, auf sie achten sollte. In dem Unscheinbaren, da steckt sehr, sehr viel Schönes oft drin.
Das gehört auch zur Wahl. Das heißt, wenn man sich verwählt hat oder irgendwas rückgängig machen will, wofür man sich entschieden hat, kann man es im besten Fall und im Internet sowieso heutzutage einfach austauschen. Früher musste man das, was man gekauft hat oder irgendwie erworben hat, konnte man nicht einfach so zurückschicken mit dem Paketdienst.
Zum Glück, muss ich sagen, denn also das Umtauschen ist ja sowieso eine Pest meines Erachtens und zeigt, dass die Menschen mit dem Wählen auch immer mehr Probleme haben. Also es ist eben auch schön zu sehen, wenn was zweite Wahl ist, dann ist das günstiger. Also auf dem Blemberles-Markt, da sieht man das ja, da heißt es dann, ach, das ist jetzt Bunzlauer zweite Wahl. Und dann sagt jemand, das kommt ja aus Polen. Dann sagt man ja, wo liegt denn Bunzlau? In Polen. Also zweite Wahl kann grandios sein und weil eben die Qualität letztlich die gleiche ist, es gibt aber eben kleine Fehler und wenn wir das aufs Menschliche übertragen, da sind wir ja ganz schnell dabei, dann ist das ja auch so, dass wir alle kleine oder größere Fehler haben und hoffentlich erkennt aber jemand die Qualität, die trotzdem in uns steckt und die erste Wahl, das ist ja etwas vielleicht nur für Leute, die ganz viel Geld haben. Oder jetzt eben bei der Bundestagswahl für die, die wirklich das erste Mal wählen. Und ich muss sagen, also ich fand das sehr aufregend, dann in diese Wahlräume zu gehen, in die Wahlkabine zu gehen und war dann eigentlich enttäuscht, wie schnell das vorbei war.
Außer die Erststimme, da muss man ja zum Teil tatsächlich erstmal gucken, kenne ich den, der da steht und ist er mir sympathisch und weiß ich, wofür er steht. Rolf Bernhard Essig ist heute zu Gast bei Habe die Ehre, unser Experte für Sprichwörter und Redensarten. Also erste und zweite Wahl haben wir gerade geklärt. Qual der Wahl ist also in jedem Fall auch besser, als keine Wahl zu haben.
Unbedingt. Und es ist eine häufig süße Wahl. Also es gibt natürlich auch sehr unschöne Wahlen, also wenn man jetzt klassisch redet zwischen Skylla und Charybdis, also zwischen zwei Ungeheuern und wir kennen das ja auch, dass man manchmal nicht so recht weiß, das kleinere Übel wählen, das ist schon in römischer Zeit ganz genauso formuliert worden.
Zwischen Pest und Cholera wählen genau, müssen.
Genau, also wir kennen diese Entscheidungen, wo man zwischen Strick und erschossen werden wählen darf, das ist natürlich dann keine echte Wahl. Trotzdem ist da noch ein bisschen drin, denn wenn wir Skylla und Charybdis nehmen, das sind eben zwei sehr ungewöhnliche Ungeheuer, ein riesiger Strom und Strudel auf der einen Seite, der alle Schiffe einsaugt, auf der anderen Seite ein vielköpfiges Ungeheuer, das die Menschen frisst, aber Odysseus kommt durch, sogar zweimal, wenn auch mit viel Not. Und unter Verlust von Gefährten, aber er schafft es. Also es ist nicht immer ganz ohne Wahl. Man hat noch eine kleine Möglichkeit. Und ich denke oft an ein Buch von Alessandro Baricco, Novecento, die Legende vom Ozeanpianisten. Und da sitzt einer auf einer Tonne Dynamit, also eine Tonne im Sinne von Gewicht, und ein Schiff soll in die Luft gesprengt werden. Und sein Freund sagt, du musst vom Schiff. Und er will aber nicht. Und er sagt ihm, es ist noch nicht alles verloren, solange man jemanden hat, dem man etwas erzählen kann. Und diese kleine Wahl, die man dann eben auch hat, man erzählt nochmal jemandem etwas, um diese ganz kleine Freiheit, die man vielleicht doch hat, zu nutzen. Und in vielen anderen Bereichen haben wir doch schöne Alternativen, können sagen, nein, das macht schon einen Unterschied, ob ich diese Partei wähle oder jene Partei wähle. Und vielleicht bin ich ja doch in diesem Parlament mehr vertreten, als ich es dachte.
Und die Wahl der Waffen, das ist natürlich auch etwas, was uns zurückführt in die Geschichte, als es noch Duelle gab zum Beispiel.
Und bei der Wahl der Waffen, das ist ja, was der Herausgeforderte hat. Also wenn ich Sie jetzt zum Duell herausforderte, dann dürften Sie sich überlegen, welche Waffen Sie nehmen. Und das wäre dann die Waffe der Wahl. Und von dort aus hat sich das ja in ganz vieler Hinsicht auch weiterentwickelt. Das ist das Radio der Wahl für mich. Mhm. Das ist das Beste, das Schönste, das Tollste. Und die Waffe der Wahl, Weapon of Choice, ist ein Fatboy Slim Song, den ich ganz gut finde, aber vor allen Dingen finde ich toll, dass Christopher Walken dazu tanzt. Also wer das mal bei YouTube sich anschauen möchte, Christopher Walken, ein großartiger Schauspieler und ein großartiger Tänzer. Und dann eben Weapon of Choice, die Waffe der Wahl. Und das gibt's auch als Film mit Deneuve und Depardieu. Das klingt eben so martialisch, was ja vom Mars übrigens herkommt, dem Kriegsgott. Aber es ist inzwischen ja auch eine schöne Art von Fortschritt, dass wir in der Zivilisation diese Waffenmetaphern, Waffenredensarten im Alltag gebrauchen können und sagen, für uns im Gegensatz zu den Ukrainern sind das Redensarten und für die ist das Kriegsrealität. Also auch da haben wir wieder eine gute Überlegung, nicht immer zu sagen, das ist schlimm, wenn wir in Kriegsmetaphorik reden, sondern schön, dass wir in Kriegsmetaphorik reden können.
Die schärfste Waffe ist das Wort, aber das würde ich vermutlich nicht wählen, um mich mit Ihnen zu duellieren. Da würde ich unterliegen, das weiß ich jetzt schon. Ich würde vielleicht lieber irgendeine Tanzsequenz vorschlagen. Manchmal ist es ja auch ein Zankapfel, um den gerungen wird und wo man sich entscheiden muss, wie fälle ich ein Urteil oder nicht, wenn man da unterschiedlicher Meinung ist oder eben zankt. Auch das führt uns in die Mythologie ein wenig.
Und zu einer Wahl. Also das ist wieder so verrückt. Wir kennen ja die Idee der 13. Fee, die nicht eingeladen wird bei Dornröschen. Und das beruht aber eigentlich auf einer ganz alten Geschichte, dass nämlich Thetis und Peleus bei ihrer Hochzeit alle Götter und Göttinnen einladen und viele Helden und Heldinnen, aber die Göttin des Streites wird nicht eingeladen, Eris. Und Eris kommt aber dann doch uneingeladen und wirft einen goldenen Apfel zwischen Athene, Hera und Aphrodite. Und auf dem Apfel steht der Schönsten. Aha, jetzt, wer ist denn die Schönste? Also da sind wir wieder bei der Frage, eine Art Misswahl könnte man sagen. Aber Eris war sich schon klar, die drei werden zu streiten beginnen, weil sich jede der drei für die Schönste halten wird. Mhm. Was folgt ist dann etwas, was wir mit heutigen Wahlen durchaus verbinden können. Man sucht sich einen Vermittler, einen Schiedsrichter und sagt sich, wir nehmen den Schönsten der Menschen, der soll entscheiden, wer ist die Schönste. Das ist damals Paris, der Sohn des Herrschers von Troja. Und Paris wird von Hera ein tugendreiches Leben versprochen und von Athene wird versprochen, dass er sehr viel Weisheit bekommen wird. Und Aphrodite verspricht ihm, da sind wir bei der Bestechung, Korruption, die schönste Frau, die es damals gibt. Und das ist Helena. Dass die verheiratet ist, blöde, mit Menelaus von Sparta. Und ja, er wird sie trotzdem bekommen, er wird Aphrodite zur schönsten Frau wählen und so hat dieser Zankapfel, um den sie sich alle zankten, weil alle die Schönste sein wollte und sich als Schönste gewählt fühlen wollte, zum Ursprung des Krieges um Troja, denn Menelaos wird die geraubte Helena zurückhaben wollen und mit Agamemnon und Odysseus und Achilles und wie sie alle heißen, da wird dann also ein 10-jähriger Krieg daraus, ganz schrecklich, wegen eines Zankapfels, der in ganz vielen Sprachen auch so heißt und wegen eines Wählenden eines Schiedsrichters, der nicht neutral und nach objektiven Kriterien urteilt, sondern nach Bestechung.
Also wenn es so komplex ist, ist es manchmal vielleicht einfacher. Man hat einfach einen Spiegel, der einem sagt, wer die Schönste ist, und dann braucht man sich da gar nicht groß aussuchen, wen man das Urteil überlässt. Wenn wir aber schon in der Märchenwelt sind, könnten wir uns auch noch mal kurz den Brüdern Grimm zuwenden und tatsächlich noch mal kurz ums Aschenbrödel reden. Da gibt es natürlich diesen einen legendären Film, den wir uns immer um Weihnachten rum anschauen, aus tschechisch-ostdeutscher Produktion damals noch, Die drei Nüsse, eine kleine Abwandlung. Was aber nicht abgewandelt ist, ist die Sache mit dem Schuh.
Des Manitou.
Ja, nein, nicht ganz so schlimm. Aber der hängen bleibt ja, auf den Stufen von Schloss Moritzburg in Sachsen.
Ja, das ist in ja auch Fall. Eine tolle Idee, denn der Schuh steht ja schon ganz, ganz häufig und sehr, sehr lange, übrigens in der römischen Antike schon, für das weibliche Genital, in das der Mann dann hineinschlüpfen kann. Und insofern ist das Märchen dann auch ein bisschen noch mehr deutlicher, als wir das so als Kinder oder Heranwachsende gesehen haben. Aber diese Wahl, die da stattfindet, ist ja auch nicht nur deswegen spannend, weil dann am Ende Aschenputtel oder Aschenbrödel die Prinzessin wird und dann irgendwann die Herrscherin, sondern weil vorher ja schon die Stiefmutter versucht, diese Wahl zu beeinflussen. Und wir kennen ja den schönen Spruch, was nicht passt, wird passend gemacht. Da wird also da die Ferse abgehauen oder vorne die Zehen abgehauen.
Das Runde muss ins Eckige sozusagen.
Ja, rucke die Kuh, Blut ist im Schuh, wie dann die Täubchen dem Prinzen zuflüstern. Also das ist eben auch eine Wahlbeeinflussung, ganz rabiater und blutiger Art. Also auch das ist wieder so für mich entscheidend für das Beschäftigen mit Sprichwörtern und Redensarten. Das ist nicht nur Petersilie. Ja, Petersilie ist übrigens auch nicht zu unterschätzen, aber da steckt ganz, ganz viel drin. Ich habe ja vor kurzem ein Buch geschrieben, ach wie gut, dass niemand weiß, über märchenhafte Redensarten. Und ganz häufig habe ich gemerkt, was ich dachte, so als Vorurteil, das stimmte überhaupt nicht. Also die Frauen wählen da häufig sich die Männer und die Frauen sind da häufig die Klügeren, die Aktiveren, die die Männer retten. Und das ist natürlich auch etwas, was man häufig übersehen hat, auch von feministischer Seite übrigens. Also Märchen erzählen uns ganz häufig die Wahrheit, die wir eigentlich auch im Alltag besser so verfolgen sollten. Sie könnten uns klarer sehen lassen.
Und wenn wir über Mythen sprechen und Märchen, und vorhin waren wir ja auch bei den Klassikern und im alten Griechenland, vieles erscheint ja mythologisch, ist aber tatsächlich einfach nur in der Geschichte eine Realität gewesen, gerade die Demokratie in der Antike. Da wissen wir ja schon relativ viele Details, die wirklich so ausgeübt wurden in Sachen Wählen, Wahl, Entscheidung und so weiter.
Zum Beispiel auch, wer durfte wählen? Das waren nämlich die wenigen. Also es war eigentlich eine Oligokratie, es waren wenige Bürger, die das machen durften. Die Heloten durften das nicht, die Sklaven durften das nicht. Also Demos war ein sehr, sehr kleiner Teil der Demokratie. Der wiederum hatte eine sehr radikale Form mit sehr, sehr vielen Wechseln innerhalb derer, die da herrschen sollten, und hatte eine Einrichtung, die ich mir manchmal zurückwünsche, nämlich das Scherbengericht oder den Ostrakismus. Man konnte bei regelmäßigen Versammlungen einen Namen auf eine Tonscherbe ritzen oder auch ritzen lassen, und den brachte man dann mit und dann wurde in ein Tongefäß der reingeschmissen, diese Tonscherbe, und am Schluss wurde ausgezählt, und wenn es genügend Stimmen waren, dann wurde ein Politiker verbannt auf Zeit. Und wenn er sich dem Urteil unterwarf, dann blieb sein Besitz, seine Familie, alles unangetastet. Er musste aber, wie Themistokles beispielsweise, für einige Jahre in die Verbannung und sich aus der Politik zwangsweise zurückziehen. Und diese Art von Scherbengericht wäre manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt, auch für den Politiker selber, der ein bisschen zur Ruhe kommen kann, nachdenken kann, war das jetzt wirklich alles gut und richtig, und man kann da wieder was Neues machen. Aber ganz viele Dinge, die damals passierten, in der Tat, die sind heute noch ganz, ganz üblich, dass man in der Demokratie das so macht. Sie war, weil relativ klein, wesentlich radikaler, eher einem Schweizer Modell ähnlich.
Habe die Ehre auf BR Heimat am Freitagvormittag heute mit meinem Gast Dr. Rolf Bernhard Essig aus Bamberg, unserem Spezialisten für Redensarten unter anderem. Wir sprechen heute natürlich im Vorfeld der Bundestagswahl über die Qual der Wahl und damit verbundene Sprichwörter beispielsweise. Jetzt haben wir vorhin schon festgestellt, Herr Dr. Essig, Sie müssen nichts, ich muss nichts und auch niemand anderes muss etwas, egal in welcher Situation und wie ausweglos sie auch erscheinen mag. Weil viele Menschen das Gefühl haben, dass andere über ihre Köpfe entscheiden, reißt man sich dann doch am Riemen und sagt, es ist doch eine gewisse Pflicht dazu da, dass ich was tue, dass ich mich entscheide. Du musst dich entscheiden. Das wird im deutschen Fernsehen Kindern eigentlich schon seit den 70ern beigebracht.
Und das ist ja auch gut so, wie Herr Wowereit mal sagte. Ja, diese Sendung 1, 2 oder 3 zeigt, da werden die ja geradezu auf die Medizinprüfung vorbereitet mit Multiple Choice, ein Fremdwort, das mir in den 70ern das erste Mal begegnete. Heute kennt das jeder. Mhm. Aber dass man mal Tests, gerade auch für Mediziner oder auch teils für Juristen oder dann auch in der Fahrschule, auf diese Art und Weise durchführen würde, war uns vollkommen unklar und neu und seltsam erschienen. Und dann kamen eben solche Fernsehsendungen, die das spielerisch auch mal vorführten. 1, 2 oder 3 ist ja ein Dauerbrenner, hält sich seit Jahrzehnten.
Wir hören mal kurz rein zur Erinnerung ins Original noch mit Michael Schanze. Plopp und Hopp, konnten Sie es auch? Ich habe es auch erst mal lernen müssen als Schüler, dieses.
Ich hätte es gekonnt, aber ich machte das nicht. Mir erschien das zu kindlich, zu kindisch. Aber als ich dann in der Sendung mal sein durfte, dann mit Elton und Pete Flosse.
Das ist die Neuauflage jetzt?
Genau.
Da waren Sie als Gast geladen?
Ich war als Gast, komischerweise für sprichwörtliche Redensarten. Ich weiß auch nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, wie die darauf gekommen sind.
Ich musste nicht herumrobben und Pete die Flosse reichen. Mhm. Aber das war wirklich spaßig und schön zu sehen, mit wie viel Hinwendung und Liebe das gemacht wird. Wie auch, und das ist auch wieder ganz, ganz spannend, diejenigen, die falsch lagen, auf eine positive Art und Weise behandelt wurden, dass man die nicht lächerlich macht, sondern dass man klar sagt, natürlich kann man sich täuschen bei einer Wahl, bei einer Entscheidung, aber entscheidend ist, dass man dann nicht unbedingt dabei bleibt, sondern dass man lernt, dass man kapiert, ach, jetzt waren wir nur 2, die da falsch lagen oder 10, je nachdem, aber es gibt etwas Richtiges. Und das ist für mich in dieser Sendung eben sehr, sehr schön erlebbar gewesen, wie die Kinder wirklich etwas lernen konnten und ab und zu in den Gesprächen, und das erlebe ich, wenn ich in Schulen zu Gast sein darf, sehr häufig, wie gerade in den Gesprächen auch Eltern immer wieder etwas lernen konnte. Und Kinder können uns ja häufig was beibringen. Also wir verwenden ja häufig so Redensarten, Sprichwörter, die wir von unseren Eltern kennen. Eselsbrücken auch. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Und irgendwann steht mal ein Schüler auf und sagt, das stimmt fein nicht. Und ich sage, na, wieso? Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Und er sagt, das stimmt nicht. Und dann musste ich überlegen und irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Natürlich, wer nämlich mit 2 H schreibt, ist dämlich. Mhm. Also ich habe jetzt so oft verwendet, aber es war mir nie aufgefallen.
Und was man auch lernt bei dieser spielerischen Variante, nur noch ein Hopp, dann bleibt es dabei. Also dass man sich letztendlich auch mal entscheiden muss, auch wenn es vielleicht im Nachhinein sich rausstellt, eben man gehört zur Minderheit oder es war dann doch nicht richtig.
Entscheiden ist etwas wirklich Schönes auch und es ist etwas Ernstes, ja, Also das so zu lernen ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Idee. Auch durch die Lichter und durch die Felder wird es sehr, sehr sinnlich. Wir merken im Alltag ja häufig nicht, wenn es abstrakt ist, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Und wenn ich solche Hilfe habe, dann ist das gut. Wir lernen vielleicht auch ein bisschen, wie manipulierbar wir sind. Das ist ja bei Wahlen auch ganz wichtig, bei politischen, aber auch im Kühlregal oder im Supermarkt, bei der Kleidung, die Art, wie Preise gebildet werden, die berühmten 99 oder 57 hinterm Komma oder bestimmte Farben, bestimmte Formen, die darauf hinweisen, wie ich jetzt mich vielleicht entscheiden soll, die Ein-Klick-Kaufmöglichkeit, die mich verführen soll, jetzt ganz schnell etwas zu tun, die Sonderangebote, die überall auf mich warten und mich verführen sollen, das gehört zur Wahl eben dazu.
Und zur Wahlbeeinflussung.
Genau, Wahlbeeinflussung, Manipulation, Verführen. Und auch das ist wiederum schön. Manchmal will man ja verführt werden.
Und genauso wie man mal gewählt werden will. Man will ja nicht immer aktiv wählen, sondern man stellt sich auch mal zur Wahl. Also aktiv, passiv, die beiden Richtungen gibt es.
Wurden Sie denn mal gewählt?
Zum Klassensprecher.
Ui,
das war mein größter
schön.
Erfolg.
Aha, in welcher Klasse war das?
Oh, das war im Gymnasium, ich glaube 6. Klasse oder so.
Mhm. Ja. Mhm. Das also bleibt einem doch,
mitten
oder?
In der Pubertät. Das gibt einem schon so ein bisschen Selbstbewusstsein zumindest.
Also bei mir war es auch so, Klassensprecher ein paar Mal, Schulsprecher für eine kurze Zeit und dann an der Uni in der Studentenvertretung zu sein und zu merken, wir sind in Kommissionen mit wenig Stimmen, aber wir können durch Argumente manches entscheiden. Das war harte Arbeit zuweilen, aber großartig, da muss ich der Uni Bamberg ein Kompliment machen, den Professoren damals, wir wurden gehört, man hat unsere Argumente gehört, wir zählten nicht weniger als die anderen. Und das hat zu häufig überraschenden Ergebnissen für die Oberen dann geführt, aber war wiederum eine Einübung in Demokratie. Und deswegen kann ich auch jedem empfehlen, der an der Uni ist oder in Betrieben als Betriebsrat sich vielleicht aufstellen lassen will, die passive Wahlmöglichkeit, wie Sie schon sagen, ist das eine, aber auch mal aktiv zu sein und das ist ganz wichtig für alle, die jetzt Kommunalpolitiker beispielsweise angreifen und mit denen nicht zufrieden sind. Bitte macht's auch mal selber, versucht das. Und zwar jetzt nicht so zu sagen, ach, wenn du siehst, wie schwer das ist, dann wirst du alles andere abnicken. Nein, sondern versuch wirklich deine Möglichkeiten einzusetzen für ein Gemeinwohl. Also ich kenne da so großartige Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Ich ziehe da ganz tief meinen Hut und verbeuge mich.
Und alle Politik ist kommunal, das hat mir mein Kommunalpolitiker gesagt, weil letztendlich auch die großen Bundesentscheidungen spiegeln sich dann letztendlich in der Praxis in der Kommune im unmittelbaren Umfeld der Menschen wider. Beim Schulsport, muss ich sagen, wurde ich nie gewählt oder auserwählt, da wurde ich immer zwangsweise ins Tor gesteckt. Das fand ich dann ein bisschen undemokratisch.
Ja, diese Wahl der Mannschaften, also die grundsätzliche Frage, wer fängt denn an, wer darf als erstes wählen, die fand ich sehr gut. Das kennen manche der Hörerinnen und Hörer vielleicht, dass man zwei aufeinander zugehen ließ. Das waren in der Regel die beiden besten Sportler einer Sportart.
Fuß
und die
für
mussten Fuß.
Fuß
vor Fuß und dabei. Bei uns war es jedenfalls, sagte der eine immer Tipp und der andere Top und Tipp und Top. Und man kam sich immer, immer näher und man wusste ja nicht, wer wird als letztes den Fuß setzen dürfen. Aber wer das konnte, manchmal auch quersetzen war noch erlaubt, wer das konnte, der durfte als erstes wählen. Und in der Tat, ich kenne das auch, weil ich eher klein und dick war längere Zeit, war ich dann der Letzte oder Vorletzte vielleicht. Das ist nicht schön.
Ist aber auch ein Lernprozess.
Ja, Lernprozess. Damals gab es ein Wort, das ich irgendwo aufgeschnappt hatte, vielleicht von meiner Mutter, die Lehrerin war, Frustrationstoleranz.
Mhm.
Ein etwas sperriges Wort, aber leb mit Niederlagen.
Verlieren
und das
lernen.
Ist für Demokratien außerordentlich wichtig, dass man merkt, manchmal bin ich der Bär und manchmal bin ich der Honig.
Man kann auch Mensch ärgere dich nicht spielen, um das zu erlernen.
Richtig. Und ich hatte 7 Geschwister und nur einen jüngeren Bruder und die anderen waren natürlich alle älter und klüger und besser und geschickter und ich habe über Jahre verloren in allen Spielen, in allen Sportarten innerhalb der Familie und habe damit Frustrationstoleranz gelernt. Ich habe natürlich auch vieles Blöde gelernt, aber das ist, glaube ich, etwas, ich kann verlieren.
Aber wenn man die Mannschaft zusammengestellt hat, dann darf man ja zumindest zum Beispiel beim Fußball oft wählen, ob man diese oder jene Spielfeldseite nimmt. Das heißt, einerseits der Kader wird bestimmt, auch ein komisches Wort, Kader.
Ja, das ist Fränkisch für die männliche Katz.
Okay, dann hätten wir das auch geklärt.
Der Kader ist eine Bezeichnung, die aus dem Lateinischen kommt, mit dem Quadrat zusammenhängt und eigentlich eine bestimmte Fläche dann innerhalb des Militärs in Frankreich eine Stammabteilung bezeichnet hat, die man sich ja auch im Quadrat aufgestellt vorstellen konnte. Und diese Stammabteilung, das war dann auch so eine Art Elite. Und da hat sich's dann in den Sport übertragen und vor allen Dingen auch in sozialistischen Ländern, die aus Frankreich sehr viel gelernt haben über den Sozialismus. Und da gab es dann die Kaderpolitik, da gab es dann auch den Kader, der in der Mannschaft zusammengestellt wurde, der Sportkader für die Olympischen Spiele. Und von dort haben wir das dann auch übernommen. Hm. Und wir kannten ja die Talentschmiede und die hatten die Kaderschmiede.
Und wenn die Mannschaft also steht oder der Kader, hat man dann die Seitenwahl, oft durch den legendären Wurf einer Münze. Das ist aber letztendlich ja ein Losverfahren, oder?
Und das Los, da sind wir wieder beim Wahlthema, denn wenn wir wählen, ob wir den kürzeren ziehen oder das längere, ob wir bei diesem Münzwurf Kopf oder Zahl wählen oder es ist vielleicht eine Doppelkopfmünze.
Oder die Arschkarte.
Ja, dann sind wir in einem Bereich, der uns zum Göttlichen führt. Also wir denken ja häufig, es gibt sowas wie ein Omen, ein böses Omen, ein gutes Vorzeichen vielleicht auch. Immer wieder denken wir bei Losen an das Gewinnerlos, auch an die vielen Nieten. Aber wir sind bei dem Wort Los im Ursprung auch beim Schicksal und bei göttlichen Mächten, die beeinflussen, was da passiert. Und der Mensch hat häufig sich gesagt, wenn ich jetzt das mit anderen wählen muss, dann dauert das entweder lange oder wir finden nicht zu einer vernünftigen Entscheidung. Am Ende sind alle zerstritten. Wenn wir so in das, in die Metaebene gehen, in die höhere Ebene durch Losverfahren wie Helmchen ziehen, Streichhölzchen ziehen oder schwarze oder weiße Kugeln, dann kommen wir eben in einen Bereich, der alle zufriedenstellen könnte, weil der Zufall entschieden hat. Der Zufall hat gewählt, aber das war dann auch so die Idee, eine Art Gottesurteil, Schicksalsurteil. Die Nornen haben entschieden, die Schicksalsgöttinnen. Und das ist ja keine dumme Idee, dass man ab und zu sagt, jetzt lasst uns mal, weil wir nicht weiterkommen, das Los entscheiden. Warum nicht?
Dann hoffe ich, dass Sie als unser Experte es gerade heute nicht bereut haben, die Wahl getroffen zu haben, zu uns ins Studio zu kommen.
Nein, da habe ich das große Los gezogen.
Und wir appellieren vielleicht nochmal an alle, nicht die rechte oder die linke oder sonst eine Wahl zu treffen, sondern am Sonntag überhaupt eine Wahl zu treffen.
Unbedingt. Wählen ist ein Privileg.
Rolf Bernhard Essig, vielen Dank fürs hier gewesen sein. So, und das war's mit Habe die Ehre. Heute am Freitagvormittag, kurz vor der Bundestagswahl, ging es bei uns um die Qual der Wahl mit dem BR-Heimat-Experten für Redewendungen und Sprichwörter Rolf Bernhard Essig. Am Mikrofon im Studio Nürnberg verabschiedet sich Tom Viehweg. Servus und Ade.